Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Der Blinddarm. So heißt die neue Episode von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Am Mikrofon die liebe Tanina und mein Name ist Peter.
Hallo, ich grüße euch. Wir haben heute, ja wirklich, es ist ein dramatischer Fall. Ihr kennt unsere Folgen ja, oft fängt es harmlos an mit einer Blinddarm-OP in diesem Fall. Und das kann sich auch mal sehr dramatisch entwickeln. Das werdet ihr heute verfolgen können. Kleiner Hinweis noch, wenn ihr es zwischendurch im Hintergrund blubbern hört, das ist meine Spülmaschine. Die schalte ich jetzt nicht mehr ab. Und wir starten natürlich mit einer Hörermail. Und die schreibt uns die Tina. Sie hat eine konkrete Frage an dich, Peter. Aber wir wären ja doof, wenn wir die kleine Lobeshymne am Anfang weglassen würden. Da schreibt sie nämlich, ich bin eine begeisterte Hörerin sowie niedergelassene internistische Hausärztin. In meiner Mittagspause höre ich mir regelmäßig eure spannenden Fälle an, die mir von einer Kollegin empfohlen wurden. Schöne Grüße an dieser Stelle auch an die Kollegin. Auch wenn ich den ganzen Tag mit Patienten zu tun habe, finde ich eure Fälle ganz spannend und kann auch ganz viel von euch lernen. Ich freue mich immer darauf, was ihr uns präsentiert. So, jetzt kommt die Frage an dich, Peter. Sie schreibt auch, ich habe jedoch eine Frage zu den gutachterlichen Aussagen, die in den Folgen immer angesprochen werden. Halten sich die Gutachter bei ihren Bewertungen an die bestehenden Leitlinien der entsprechenden Erkrankung, Operation, Verfahren, nach denen wir Ärzte arbeiten? Mittlerweile gibt es ja fast bei jeder Erkrankung Leitlinien, nach denen wir uns orientieren, die studienbasiert sind, sodass wir mit gutem Gewissen Patienten behandeln können, wenn wir uns an diese Leitlinienempfehlungen halten. Ich frage mich, ob die Gutachter bei der Durchsicht der Akten auch an diese Empfehlungen gebunden sind oder ob sie andere Kriterien heranziehen, die zu ihren Urteilen führen. Peter, das würde mich auch interessieren.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage von Tina, die ich gerne beantworten möchte. Also es gibt verschiedene Leitlinien unterschiedlicher Qualität. Und die höchste Qualitätsstufe haben die sogenannten S3-Leitlinien. Die sind nämlich evidenzbasiert und die haben im Arzthaftungsrecht, kann man sagen, einen sehr starken Empfehlungscharakter. Also das soll heißen, sie sind quasi schon so ein Indiz für einen Behandlungsfehler, ohne, das ist auch wichtig, dass sie rechtsverbindlich sind. Das ist nicht der entscheidende Maßstab. Der entscheidende Maßstab ist immer der Facharztstandard, weil solche Richtlinien und Leitlinien, die können schon etliche Jahre zurückliegen. Und der Facharztstandard hat sich vielleicht in der Zwischenzeit weiterentwickelt und die entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand in der Heilkunde. Und darum ist da immer zu schauen, wann war diese Behandlung, wann sind die Leitlinien erstellt worden und das muss man miteinander in Einklang bringen. Also obwohl diese S3-Leitlinien nicht rechtsverbindlich sind, sind sie dennoch ein Maßstab für den ärztlichen Standard und können im Falle eines Verstoßes zu rechtlichen Konsequenzen wie der Haftung des Arztes führen. Und die Gutachter orientieren sich natürlich auch immer an diesen Leitlinien unterschiedlicher Qualitätsstufe. Aber der Maßstab, das sei nochmal gesagt, ist immer der Facharztstandard. Verstehst du?
Ja,
also wir haben Leitlinien aus 2010 und wir haben jetzt das Jahr 2020. Also 10 Jahre später. In diesen 10 Jahren hat sich der Facharztstandard in diesem Bereich weiterentwickelt, aber noch nicht Eingang gefunden in neue Leitlinien, weil noch keiner die Muße hatte, die neu aufzustellen. Dann ist nicht Maßstab für die Beurteilung, ob eine Haftung vorliegt oder ein Fehler vorliegt, die Frage, was steht in den Leitlinien, sondern die Frage, welcher Facharztstandard hat 2020 gegolten.
Ja, das war ja nochmal deutlicher. Danke dir, Peter. Tina, ich hoffe, deine Frage ist damit ausführlich beantwortet und wir können zu unserem Fall heute kommen. Und da geht es heute um den Thomas. Er ist 51 Jahre alt und bis zu den aktuellen Problemen beschreibt er sich selbst auch als fit, sportlich, ist aktiv im Garten, er fährt viel Fahrrad und ist auch selten krank. Er sagt selber, ich hatte nie ernsthafte Beschwerden, eine Erkältung vielleicht, aber sonst war alles okay. Im Februar 2015 spürt er allerdings plötzlich dumpfe Schmerzen im Bauch, die sich auch recht schnell von unangenehm bis kaum auszuhalten verschlimmern. Und er kann den Schmerz auch sehr deutlich lokalisieren, unten rechts im Bauch. Und ich bin mir an dieser Stelle sehr sicher, die meisten von euch wissen, worauf das hindeutet. So steht es ja auch in der Überschrift unserer Folge. Der Blinddarm meldet sich bei Thomas. Und ja, zumindest in den meisten Fällen ist der Schmerz unten rechts im Bauch ein eindeutiger Hinweis auf eine Blinddarmentzündung, muss aber nicht.
Ja, das ist zwar typischerweise so, aber muss nicht immer so sein. Also der klassische Schmerz beim akuten Blinddarm, Schrägstrich bei der Blinddarmentzündung, medizinisch auch Appendizitis genannt, beginnt meist diffus im Oberbauch oder um den Bauchnabel herum und nach einigen Stunden wandert er dann quasi in den rechten Unterbauch. Genauer gesagt in den Bereich, den man McBurney-Punkt nennt. Das ist der typische Ort, an dem die meisten Menschen die stärksten Schmerzen empfinden.
Aber es gibt Ausnahmen.
Ja, bei den Menschen, bei denen der Blinddarm an ungewöhnlicher Stelle liegt, können die Schmerzen auch tief im Becken auftreten oder sogar im Rücken oder sogar linksseitig. Mhm. Bei etwa jedem 10. Patienten liegt der Blinddarm so, dass die Schmerzen nicht eindeutig zu lokalisieren sind. Darum ist die Diagnose Blinddarmentzündung oft eine Mischung aus Erfahrung des Arztes, klinischem Blick und bildgebenden Verfahren. Und auch die begleitenden Symptome sind oftmals genauso wichtig wie der Schmerzort. Übelkeit, Erbrechen, Fieber, Druckschmerz bei der Untersuchung und ein sogenannter Loslassschmerz, auch Blumberg-Zeichen genannt, deuten auf eine Blinddarmentzündung hin.
Ja, der Blinddarm ist klein, aber er ist auch gefürchtet. Und ja, vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört, dass sich Menschen den Blinddarm angeblich vorsorglich entfernen lassen, wenn die zum Beispiel länger auf Weltreise zum Beispiel gehen, auf Seereisen oder in Regionen reisen, die nur über schlechte medizinische Versorgung verfügen oder auch über gar keine. Also das kann man machen, so eine prophylaktische Appendektomie. Das kommt aber äußerst selten vor, glaube ich.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich da ein Freund von wäre, wirklich so vorzugehen und im Vorfeld so quasi vorsorglich mir alles entfernen zu lassen, was Schwierigkeiten bereiten kann, halte ich nicht für so den ganz klugen Weg. Aber das ist meine persönliche Meinung. Nämlich das Operationsrisiko, das wäre unnötig hoch im Vergleich zur Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung. Das muss man sich klar machen. Denn nur wenn der Blinddarm tatsächlich entzündet ist, dann ist eine Operation nötig. In Deutschland passiert das bei circa 100.000 Patientinnen und Patienten im Jahr.
Thomas hat jetzt seit Stunden starke Schmerzen im rechten Unterbauch. Er fühlt sich fiebrig und geschwächt und kommt dann notfallmäßig ins Krankenhaus. In der Klinik untersuchen ihn die Ärzte gründlich. Die Blutwerte zeigen erhöhte Entzündungszeichen. Die Ultraschalluntersuchung bestätigt den Verdacht. Eine Kokarde im rechten Unterbauch. Also der Blinddarm zeigt sich rund und verdickt. Und ein CT bringt dann auch die allerletzte Gewissheit. Es ist eine akute Blinddarmentzündung. Die Entscheidung fällt natürlich jetzt sehr schnell. Thomas muss noch in derselben Nacht operiert werden. Denn ganz klar, der ist Notfall jetzt.
Ja, eine akute Blinddarmentzündung ist ein Notfall. Wenn der Wurmfortsatz sich entzündet, besteht die Gefahr, der durchbricht. Und dann entleert sich der Darminhalt mitsamt Bakterien in die Bauchhöhle. Und wir wissen, das ist eine lebensbedrohliche Situation. Mhm. Deshalb zögern Chirurgen in solchen Fällen nicht lange und operieren dann auch sofort notfallmäßig.
Ja, kurz vor Mitternacht wird Thomas aufgeklärt. Er unterschreibt den Einwilligungsbogen und eine halbe Stunde später beginnt die Operation. Die Chirurgen arbeiten zunächst laparoskopisch, aber schon beim ersten Blick in den Bauchraum zeigt sich, dass das komplizierter wird, denn der Blinddarm liegt retrozökal, also hinter dem Zökum verborgen. Peter, klär uns kurz auf.
Ja, also das Zökum ist der erste Abschnitt des Dickdarms direkt am Übergang vom Dünndarm und genau da entspringt der Wurmfortsatz, also der Appendix. Liegt der Wurmfortsatz retrozökal, also hinter dem Zökum, ist er für die Chirurgen sehr schwer zugänglich. Man muss sehr vorsichtig arbeiten, um Darm, Gefäße und umliegendes Gewebe nicht zu verletzen. Und genau diese Lage kann eine eigentliche Routineoperation deutlich anspruchsvoller machen.
Und deshalb lösen die Ärzte das verklebte Gewebe auch mit sehr viel Geduld. Sie veröden kleinere Blutungen und schließlich gelingt es, den entzündeten Appendix zu entfernen. Es scheint alles gut, bis sie sich entscheiden, eine Redondrainage einzulegen.
Also Drainagen ganz allgemein, die leiten ja Blut und Wundsekret ab. Genau. Und normalerweise verwendet man weiche, flexible Systeme. Und eine Redondrainage, die ist starr und im Bauchraum kann sie mitunter dann den Darm verletzen.
Ja, kann, muss aber nicht. Bei Thomas scheint alles in Ordnung zu sein, aber nur wenige Stunden nach der Entlassung aus dem OP-Saal spitzt sich die Lage plötzlich dramatisch zu. Er erbricht plötzlich schwallartig und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Sein Allgemeinzustand verschlechtert sich rasant. Der Bauch ist gespannt und reagiert auf jede Berührung extrem empfindlich. Die Ärzte erkennen sofort, da stimmt etwas nicht. Ein Notfall-CT und Ultraschall bestätigen die schlimmste Befürchtung. Der Dünndarm ist perforiert und die Folge, Darminhalt und Bakterien sind bei Thomas in die Bauchhöhle gelangt. Den Chirurgen bleibt jetzt nichts anderes übrig, als offen zu operieren. Also Thomas' Bauchraum wird geöffnet und Stück für Stück lokalisiert das Team die Perforationsstelle. Rund 6 mm groß im mittleren Dünndarmbereich. Das Loch in der Wand wird genäht, danach die entzündlichen Beläge und Bakterien gründlich entfernt und der Bauchraum gespült. Schließlich wird jetzt eine Robinson-Drainage eingelegt. Die ist im Gegensatz zu der starren Redon-Drainage aus weichem Material, hat aber dieselbe Aufgabe, nämlich das Wundsekret aus der Bauchhöhle abzuleiten. Anschließend wird die Bauchdecke schichtweise verschlossen. Thomas ist nach der Operation stabil, aber weiterhin geschwächt. Er verbringt jetzt mehrere Tage auf der Überwachungsstation, wird engmaschig kontrolliert. Die Schmerzen lassen allmählich nach, die Vitalwerte stabilisieren sich und auch die Infektionswerte gehen zurück. Am 20. Februar 2015 kann er dann mit reizlosen Wunden und auch entferntem Nahtmaterial aus der stationären Behandlung entlassen werden. Aber die Geschichte ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende. 3 Jahre nach diesen komplizierten Eingriffen wird Thomas wieder ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist diesmal eine andere Klinik. Wieder hat er starke Bauchschmerzen, wieder Übelkeit, wieder ein gespannter Bauch. Und die Diagnose ist Dünndarm-Ileus, also ein Darmverschluss, ne? Das ist richtig.
Ja, das ist richtig. Also ein Ileus kann entstehen, wenn nach Operationen oder Entzündungen im Bauchraum Verwachsungen auftreten, also Narbenstränge zwischen den Darmschlingen. Und diese können den Darm einklemmen und blockieren. Und bei Thomas war der Ileus mechanisch. Das heißt, etwas blockierte den Nahrungsbrei physisch. Hier die Verwachsungen.
Und wieder wird er operiert und schon beim Zugang wird klar, die Lage des Dünndarms ist kompliziert. Der Darm ist stark gedehnt. Und um jetzt keine weiteren Verletzungen zu verursachen, gehen die Chirurgen sehr vorsichtig vor, lösen ganz langsam Stück für Stück die Verwachsungen. Während der Operation wird eine Magensonde eingelegt, die den Magen und oberen Dünndarm entlastet. So wird also der Druck im Darm reduziert und das Risiko weiterer Komplikationen minimiert. Zum Schutz der Bauchwand setzt das Team dabei eine Ringfolie ein. Das ist eine Plastikfolie mit einer stabilen Ringkante, die den Wundbereich schützt und die Bauchdecke offen hält, bis eben alle Arbeiten erledigt sind. Leider wird ein Teil dieser Folie, nämlich der Ring auf dem Rückweg vor dem Verschluss der Bauchdecke, nicht entfernt. Also, dass dieser Ring zurückbleibt, das ist eine Komplikation, die sich leider erst später bemerkbar macht. Nach stundenlanger Operation sind alle Verwachsungen gelöst. Der Darm ist jetzt wieder durchgängig. Er ist repariert, die Bauchhöhle geschlossen, Blutung gestillt. Thomas stabilisiert und auf die Station gebracht. Er erholt sich zunächst, aber die Beschwerden, die bleiben. Sein Alltag ist irgendwie eingeschränkt und er hat sehr viel Angst vor einer erneuten Operation. Nochmal 2 Jahre später, da sind wir jetzt schon im Jahr 2020, werden die Schmerzen erneut so stark, dass Thomas sich wieder in Behandlung begibt. Und zwar in das Krankenhaus, in dem zuerst sein Blinddarm entfernt wurde. Dort entdecken die Ärzte den verbliebenen Ring in seinem Bauch, den sie natürlich auch für seine Beschwerden verantwortlich machen. Es erfolgt aber jetzt kein weiterer operativer Eingriff. Also nicht jeder Fremdkörper im Bauchraum, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört und gelernt, muss sofort entfernt werden. Also entscheidend ist, ob er akut lebensbedrohlich ist. Und bei Thomas war der Ring soweit stabil, ohne akute Gefahr. Und er konservativ behandelt mit Ernährungsanpassungen und regelmäßigen Kontrollen des Darms. Dennoch kann dieser Ring natürlich chronische Beschwerden verursachen und eine Operation zur Entfernung wäre möglich, bringt aber einige Risiken mit sich. Die Ärzte empfehlen Thomas, erst dann zu operieren und den Ring zu entfernen, falls die Beschwerden anhalten oder zunehmen. Thomas hat Beschwerden, aber seine Entscheidung steht felsenfest. Er will auf gar keinen Fall eine weitere Operation. Er hat einfach viel zu viel Angst. Aber er möchte einen juristischen Blick auf diesen ganzen Krankheitsverlauf, den er da hatte. Und Peter, da bist du ins Spiel gekommen.
Ja, zunächst ist Thomas erstmal selbst aktiv geworden. Also er hat die Ärztekammer angerufen, die für diesen Fall zuständig war. Und da die Gutachterkommission / Schlichtungsstelle, heißt ja unterschiedlich, wie ihr wisst, und hat da selbst ein Behandlungsfehlergutachten quasi in Auftrag gegeben. Die Gegenseite, es waren ja diesmal zwei Gegenseiten, es gab ja zwei verschiedene Krankenhäuser, denen Vorwürfe gemacht worden sind, hatten auch beide zugestimmt, sodass das Verfahren durchgeführt werden konnte. Er kam dann zu mir, als das Verfahren noch lief. Man weiß nie, die Frage kommt häufig, wie lange solch ein Verfahren dauert. Im Regelfall kann man davon ausgehen, wenn es ganz schnell geht, sind es 5 bis 6 Monate, was aber eher selten ist. Ja, im Fall von Thomas war es dann so, dass wir glücklicherweise nur noch kurze Zeit, es war noch, glaube ich, 3 Monate warten mussten, bis uns dann der gutachterliche Bescheid der Schlichtungsstelle übermittelt worden ist. Und es gibt Gutachterkommissionen, wo 2 Gutachten eingeholt werden und auch entsprechende Schlichtungsstellen, wo nur ein Gutachten Grundlage des Bescheides wird. Und hier gab es ein Gutachten und der Gutachter führt aus, und ich will das mal so im Wesentlichen wörtlich wiedergeben, dass die, wir haben darüber gesprochen, Redon-Drainage nicht die richtige Drainage war, die zum Einsatz gekommen ist. Also es ist ja eine starre Drainage, und er sagt, von den starren Drainagen geht das Risiko von Darmperforationen, wie bei Thomas auch eingetreten, aus, sodass in der Fachgesellschaft, jetzt nimmt er Bezug auch auf die Leitlinien, die die Fachgesellschaft in diesem Bereich erstellt hat, dass in der Fachgesellschaft seit vielen Jahren Konsens besteht, dass auf die Einlage von starren, rigiden Drainagesystemen in das Abdomen verzichtet wird. Und wenn man das nicht berücksichtigt, so zumindest der Gutachter, ist das fehlerhaft.
Also das wäre dann ja schon der eine Fehler. Wir haben aber auch noch diesen zurückgelassenen Ring im Bauch von Thomas, von dieser Ringfolie.
Genau. Wir haben ja schon gelernt in etlichen vorherigen Folgen, dass Zurücklassen von Fremdkörpern in den Bereich des voll beherrschbaren Risikos einzugruppieren ist. Und so ist es auch hier. Und darum hat der Gutachter auch gesagt, ja, das war fehlerhaft, dieser Ring hätte mit entfernt werden müssen. Darum ist auch dem zweiten beschuldigten Krankenhaus ein entsprechender Vorwurf zu machen.
Ist das jetzt aus juristischer Sicht gut, wenn man da zwei möglicherweise Schuldige hat? Oder wäre es besser, wenn man jetzt nur einen Beklagten hätte?
Die typische juristische Antwort, die viele auch schon mal gehört haben, ist die, das kommt drauf an. Also das kann Vorteile haben, kann aber auch Nachteile haben. Ein Nachteil ist beispielsweise, wenn sich nicht klar abgrenzen lässt, wo endet der Verantwortungsbereich des Erstschädigers und wo beginnt der des Zweitschädigers. Also eine schwierige Abgrenzung, auch nicht nur rechtlicher Natur, sondern auch medizinischer Natur. Und da ist natürlich die Versuchung immer sehr nahe, dass sich die beiden beschuldigten Krankenhäuser wechselseitig den schwarzen Peter zuschieben oder auch nur sagen, ja, Krankenhaus A hat natürlich viel mehr dazu beigetragen als Krankenhaus B und wir haben da nur einen kleinen Haftungsanteil. Also das ist nicht immer von Vorteil. Das kann von Vorteil sein, wenn man beispielsweise die schlechte Erfahrung machen muss, dass ein Klinikträger in Insolvenz gerät. Und dann hat man immer noch einen zweiten, auf den man zurückgreifen kann. Oder im Laufe des Verfahrens stellt sich heraus, dass der zuvor angenommene Behandlungsfehler gegenüber einem Krankenhaus nicht aufrechtzuerhalten ist. Und es bleibt aber immerhin noch der zweite gegen das andere Krankenhaus und kann da entsprechend dann seine Ansprüche geltend machen. Also hat Vor- und auch Nachteile. Aber ist es im Regelfall so, ihr erinnert euch an die Folge, wo wir einmal darüber gesprochen haben, ob bei einem Verkehrsunfall der Unfallverursacher auch für eine nachfolgende ärztliche Fehlbehandlung eintreten muss. Da hatten wir ja gesagt, das ist nur dann der Fall, wenn es sich nicht um eine sehr große, grobe Fehlbehandlung handelt. Dann haftet auch der Unfallversicherer für die ärztliche Fehlbehandlung mit. Aber wenn das so schwerwiegend ist, dass das dem Unfallverursacher nicht mehr anzulasten ist, dann ist die Haftung da ausgeschlossen. Und das ist hier auch im Bereich von nachbehandelnden Ärzten der Fall. Und das muss man einfach wissen. Da muss man immer schauen, was waren das im Einzelnen für Fehler ist vielleicht der sogenannte Zurechenbarkeitszusammenhang unterbrochen worden. Nämlich dann wird die Einstandspflicht des Erstbehandlers begrenzt. Mhm. Der haftet dann nur bis zu einem gewissen Punkt und dann ab da dann der Zweitbehandler.
Ich nehme jetzt einfach schon mal vorne weg. Im Vergleich ist Thomas entschädigt worden. Das erzählst du uns gleich nochmal genauer. Wer hat jetzt den Fehler begangen? Also wer ist da von euch definitiv ja, zur Rechenschaft gezogen worden, sage ich jetzt mal.
Ja, hier war es auch erstmal so, dass die beiden Versicherer natürlich gesagt haben, der jeweils andere ist verantwortlich. Also der Versicherer, der verantworten musste, dass ein Plastikring zurückgeblieben ist, der sagt, ja, der hat ja gar keine Beschwerden ausgelöst. Das ist alles auf die fehlerhaft eingebrachte Drainage und dann die daraus folgende Darmperforation zurückzuführen. Und genau andersrum war es beim anderen Klinikträger, also wie es schon zu vermuten war. Wir haben aber dann klar gemacht, wenn wir auch nur einen von euch verklagen, beziehungsweise den Erstbehandler verklagen, du haftest auch für den Zweitbehandler, also der, der den Plastikring zurückgelassen hat, mit. Da kommst du aus der Haftung nicht raus. Du kannst vielleicht nachher im Innenverhältnis Regress bei dem nehmen, aber du haftest da schon für. Das hat er dann auch eingesehen und die beiden Versicherer haben sich zusammengetan und haben dann eine Erklärung abgegeben, dass sie sich als eintrittspflichtig ansehen, dem Grunde nach. Da blieb natürlich dann noch die Diskussion über die Höhe der Ansprüche. Das ist dann der zweite Schritt. Das haben wir oftmals so. Wir verlangen eine Abgabe, eine Haftungserklärung dem Grunde nach. Und der zweite Schritt ist, wenn diese dann vorliegt, dass wir dann über die Höhe verhandeln. Und da gibt es natürlich immer unterschiedliche Sichtweisen und Standpunkte. Und so war es auch hier in dem Fall. Hier war der Streitpunkt der sogenannte Haushaltsführungsschaden. Über den haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen.
Also das ist im Prinzip ja all das, was ja noch folgt in seinem Leben, was er nicht mehr machen kann, wofür Kosten entstehen, ob er Hilfe im Haushalt braucht, bei seiner Verpflegung braucht und all solche Geschichten. Ne? Und auch inwieweit er arbeiten kann.
Nicht ganz. Also das Arbeit, das wäre ein Verdienstausfallschaden. Ah, okay. Und Haushaltsführungsschaden gibt es einmal für die Vergangenheit. Die Klage erfolgt ja nach der fehlerhaften Behandlung und bis dahin ist ja schon mal ein Zeitraum vergangen. Also gibt es dann schon mal einen Haushaltsführungsschaden für den Zeitraum und für den künftigen. Also wenn er seinen Haushalt nicht mehr so führen kann, auch künftig, dann gibt es dafür auch Schadensersatz.
Ja.
Und da ist immer so die Fehlannahme bei vielen, dass er den Haushalt zwar noch vollumfänglich machen kann, aber deutlich langsamer. Und das ist auch ein Schaden. Also wenn man die doppelte Zeit braucht, dann hat man auch einen Haushaltsführungsschaden. Und die Annahme ist bei vielen ebenso falsch, was das anbelangt. Ich habe doch gar keinen eingestellt. Den muss man auch nicht. Man kann auch den Haushaltsführungsschaden fiktiv geltend machen. Beispielsweise, man hat Familienangehörige, die geholfen haben. Dann hat man einen sogenannten fiktiven Haushaltsführungsschaden. Und der war früher begrenzt quasi auf den Eintritt des Rentenalters, was überhaupt keinen Sinn macht. Man hat natürlich danach auch noch einen Haushalt zu führen. Dann wurde das mal begrenzt auf 75 Jahre. Weiß ich auch nicht warum, weil die statistische Lebenserwartung sowohl bei Frauen sowieso als auch bei Männern liegt darüber. Also muss es eigentlich auch weitergehen. Und so ist die Rechtsprechung auch mittlerweile in ihrer Entwicklung, dass auch darüber hinaus ein Haushaltsführungsschaden zugesprochen wird, wenn man den berechnet für zukünftige Fälle. Also muss man nicht mit 63, obwohl jetzt haben wir bald die Rente mit 67 oder mit 70. Also es geht ja immer weiter nach hinten. Und aber die Menschen werden ja immer älter und haben immer noch einen Haushalt zu führen. Und das ist eine ganz wichtige Position. Und die kann oftmals auch höher sein als das Schmerzensgeld selber. So war es auch hier in dem Fall. Darum sollte man sich immer quasi beraten lassen von jemandem, der sich da auskennt. Und da gibt es unheimlich viele rechtliche Hindernisse und Fallstricke bei der Berechnung. Und da gibt es viele Diskussionen, auch sehr unterschiedlicher Art. Am Rande einmal kurz erwähnt, ihr wisst, mein Lieblingsgericht ist das Oberlandesgericht Celle. Und die meinen, mit 8 Euro seine Haushaltshilfe auch fiktiv oder tatsächlich ausreichend bezahlt. Das entspricht überhaupt nicht mehr dem heutigen Stand. Und zum Glück hat der BGH im letzten Jahr, ich glaube im November oder Dezember, eine Entscheidung getroffen, dass da nicht ohne weiteres anzunehmen ist, dass 8 Euro ausreichend sind. Das war nicht das OLG Zell, das war ein anderes OLG, das auch mit 8 Euro operiert und das gar nicht im Laufe der Jahre anpasst. Das gibt es, glaube ich, schon seit 20 Jahren, diese 8 Euro. Und wir wissen alle, wie die Mindestlohnentwicklung ist. der ist nicht unbedingt anzusetzen, aber trotzdem ist der eine Orientierungshilfe. Und dass man mit 8 Euro heute nicht allzu weit kommt, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aber manche Oberlandesgerichte haben das noch nicht erkannt. Aber ich denke, nach der BGH-Entscheidung wird sich das jetzt auch im Einzelnen ändern.
Jetzt fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Thomas lässt sich den Blinddarm entfernen, da wird sein Darm perforiert, er muss in einer Notfall-OP nochmal operiert werden. Dann wird ein Ring in seinem Bauch hinterlassen, der jetzt nicht mehr operativ entfernt wird. Das alles zieht sich über Jahre hat er Beschwerden, er hat sie auch heute noch latent. Was ist denn jetzt vergleichsmäßig für ihn dabei rumgekommen?
Ja, als wir dann die Haftung im Grunde nach geklärt haben, kam, wie gesagt, die Diskussion über die Höhe und es gab ein Vergleichsangebot der beiden Versicherer, wie die das intern aufgeteilt haben, wurde uns nicht mitgeteilt, aber insgesamt in Höhe von 15.000 Euro. Das entsprach natürlich überhaupt nicht unseren Vorstellungen und auch nicht dem Leiden, das Thomas ertragen musste und weiterhin noch ein Stück weit ertragen muss. Und wir hatten uns 100.000 Euro vorgestellt, also eine erhebliche Diskrepanz. Mhm. Die Verhandlungen waren dementsprechend äußerst zäh. Wir haben uns letztendlich aber, weil offensichtlich die Gegenseite, ich muss eigentlich sagen Gegenseiten, einen Rechtsstreit vermeiden wollten, auf 80.000 Euro verständigt. Und damit hat das ganze Verfahren dann einen Abschluss gefunden. Und neben den 80.000 Euro, das soll auch noch gesagt sein, weil jetzt einmal die Frage aufgekommen ist, wie es sich mit den Rechtsanwaltsgebühren verhält. Wir würden oft drüber sprechen, es wurde diese Summe gezahlt und was musste der Mandant denn noch zusätzlich an Rechtsanwaltsgebühren zahlen?
Ja, ist ja auch mal eine spannende Frage.
Ja, das war von einer Hörerin, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche das war, aber wir greifen das einfach mal an dieser Stelle auf. Wir lassen uns natürlich auch immer noch die Rechtsanwaltsgebühren von der Gegenseite zu bezahlen. Die werden immer dann gezahlt nach dem sogenannten Erledigungswert. Also ist der Gegenstandswert der Grundlage der Gebühren ist, sind hier 80.000 und nicht 100.000. Also es gibt eine kleine Differenz. Und für diese Differenz kommt im Regelfall der eigene Rechtsschutzversicherer auf. Wenn man den nicht hat, muss man aus eigenen Mitteln diese Differenz an den Anwalt zahlen. Aber das ist meistens der deutlich geringere Betrag und durch die Schadenszahlung auch ohne weiteres aufzubringen.
80.000 Euro für Thomas, das ist quasi das Schlusswort in unserem Fall heute. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ihr habt wieder ein bisschen was dazugelernt. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns und schaltet sonst gerne nächste Woche wieder ein. Wir werden garantiert einen neuen Fall für euch haben. Ja, und bis dahin, Peter, sagen wir beide
Tschüssi. Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.